Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo liebe Zuhörer, hallo Raoul.
Hallo Stefan.
Ja, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, unserem Lieblingspodcast. Nach der spannenden letzten Sendung über die Alben des Jahres 2021, sehr schöner Rückblick von dir.
Lieben Dank, danke schön.
Ja, hat mir sehr gut
ich
gefallen.
Hoffe, er kam nicht zu spät.
Nein, auf keinen Fall. Dann dachte ich mir, ich schließe mal an heute wieder mit einer Sendung, wo wir ein bisschen in die Musikgeschichte reinschauen.
Oh, spannend, ja.
Rock vor allem.
Ja.
Und wir beide sind leidenschaftliche Musiker. Ich habe großes Interesse für Musikinstrumente allgemein. Und ich dachte, heute sprechen wir mal über die Instrumente, die Rockmusik verändert haben.
Ah, spannend,
wie wie kann man das wirklich auch hören? Wir können nicht alle Instrumente durchgehen, das ist ja viel zu viel. Es gibt meiner Meinung nach ein ganz besonderes Instrument, mit dem die Rockmusik angefangen hat. Und es gibt dann zwei, die noch dazu gekommen sind, die Rockmusik eine gewisse Farbe gegeben haben.
Ich habe eine Vermutung, darf ich die äußern?
Ja, klar.
Wir fangen an mit der elektrischen Gitarre.
Genau. Wir fangen mit der elektrischen Gitarre von Leo Fender. Also es gab andere Modelle, aber wenn man an Rock denkt, sind Fender-Gitarre einfach wirklich, da haben die größte Bedeutung. Die erste E-Gitarre von Leo Fender, die gibt es in diesem Namen nicht mehr. Das ist die Broadcaster aus dem Anfang der 50er Jahre kam sie raus. Und dann, das ist die später, ne, die hatte dann zwei Mikrofone, also zwei Pickups, ein Steak-Pickups und ein Halsen-Pickup. Die Version mit einem Pickup war die Esquire, die Version mit den zwei Pickups war ja die Broadcaster und es ist später die Telecaster geworden.
Genau, die auch hier in der Nähe ganz neben mir steht, eine Telecaster und eine Stratocaster.
Genau.
Ich bin großer und Caster.
Genau, die E-Gitarre allein ist nichts. Ne? E-Gitarre, zum ersten Mal muss man den Signal auch verstärken.
Ja.
Das heißt, Verstärker, die zuerst entwickelt worden sind, um möglichst ein reines Sound zu wiederzugeben. Mhm. Es gab noch keine große Verzerrung, sondern man wollte über Röhrenverstärker auch den Sound von der Gitarre möglichst klar wiedergeben. Da auch zwei Farbtöne, britische Verstärker von Vox, amerikanische Verstärker von Marshall und Fender, ganz eigene
Genau, wer also die Rockmusik der 50er, 60er, 70er hört, sich beschäftigt, der kennt diese Namen alle.
Genau, und die Frage ist, wann kann Gibson eigentlich in diese ganze Geschichte, Les Paul ist auch eine sehr berühmte Gitarre, ne, wenn man dann, oder die SG ist eine sehr berühmte Rockgitarre.
Die AC/DC-Gitarre, ne?
Genau, ja. Und die es ist interessant zu sehen, dass Fender doch relativ schnell im Rock, im Rockbereich sehr gut angekommen ist. Die Les Paul oder die ES von Gibson war ursprünglich, Gibson war sehr präsent in der Jazz-Scene eigentlich. Und beide haben versucht, nachträglich dann, Gibson wollte dann besser in die Rockgitarre kommen. Fender hat einen Versuch gemacht, in die Jazz-Scene reinzukommen mit zwei Gitarren. Einmal die Fender Jazz Master und die Fender Jaguar, so Flagship, also wirklich unglaublich teure Gitarren für die Zeit.
Mit sehr einem sehr seltsamen Body, ne?
Sind nie in den Jazz reingekommen mit diesen Gitarren. Wir werden sehen, diese Gitarren haben neues Leben bekommen.
Ja, unter anderem aber durch Mr. Kurt Cobain, ne?
Genau, ja. Und Dinosaur Junior und genau. Nichtsdestotrotz möchte ich über ein erstes Instrument reden, und zwar ein Klavier sprechen, was in der Tat nicht in erster Linie mit Rockmusik zu verbinden ist, aber ich spreche über den legendären Fender Rhodes. Mhm. Warum ist dieses Instrument so besonders? Der ursprüngliche Gedanke von Rhodes, das ist später gekauft worden von Fender, der ursprüngliche Gedanke von diesem Klavier war entstanden eigentlich im Zweiten Weltkrieg. Die Idee war, ein mobiles Klavier zu machen. Heute ist es ganz klar, wir haben digitale Pianos und so, das gab es damals noch nicht. Und nichtsdestotrotz sollte es für die Soldaten die Möglichkeit geben zu musizieren. Und da wurde quasi eine erste Version von dem Fender Rhodes letztendlich entwickelt, mobil, trotzdem sehr schwer. Ne? Mobil hieß in den 40er Jahren was ganz anderes, als was wir heute verstehen. Und letztendlich, dieses Klavier funktioniert ähnlich wie eine Gitarre. Das sind Hammer, die nicht auf Saiten schlagen, sondern auf dünne Metallstangen. Mhm. Und die sind wiederum mit einem Mikrofon verbunden und das Ganze wird über einen Verstärker gespielt. Und irgendwann kam die Zusammenarbeit mit Fender und den Fender Rhodes Mark I in den 70er Jahren. Enormer Erfolg am Anfang im Jazz. Und die Besonderheit von diesem Instrument ist, man kann es verzerren und wenn man mit verschiedenen Intonationen spielt, ändert man nicht nur die Lautstärke, sondern wirklich auch den Sound. Und es gab eine ganz kurze Version, das war der Fender Rhodes Bass. Und die Doors haben das traumhaft eingesetzt.
Ach, und der Manzarek, ja.
Manzarek hat. Also es gibt Leute, die sagen, hätte es den Fender Rhodes gar nicht gegeben, wären die Doors gar nicht so durchgekommen.
Also ich glaube, der einzige lebende Doors-Fan an
diesem Planeten. Nein, ich mag die Doors auch sehr.
Ja?
Ja.
Und ich kenne natürlich den berühmten, die Doors sind ja auch unter anderem deswegen sehr auffallend, weil sie keinen Bassspieler hatten, sondern der Ray Manzarek hat den Bass auf dem Fender Rhodes gespielt.
Fender Rhodes, ne? Allerdings eine kurze Version, nur die erste Oktave, sind die ersten zwei Oktaven von dem Fender Rhodes. Der hat eigentlich ein Vox-Orgel gehabt und obendrauf hat er auf der linken Seite für die linke Hand diese Fender Rhodes Bass gestellt. Und wir hören in dem bekannten Stück, also von dem Album The Doors von 1967. Im
legendären Debütalbum.
Und der erste Titel, Break On Through. Die Intro ist gespielt mit dem Fender Rhodes Bass.
Wunderbar, ich habe nicht geahnt, dass diese Folge so sensationell gut wird. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Fantastisch.
Toll. Ja, also das war wirklich so, ne? Da hört man wirklich, wie dieses Instrument, man kann es gar nicht als Klavier nennen, ne? in den höheren Oktaven klingt das ähnlich wie ein Klavier, aber es gibt auf einmal kommt ein Klavier zum Einsatz für Rockmusik, was einen unglaublichen Punch hat das ist für mich nach wie vor ein der größte Song, was je gemacht wurde für dieses Lied.
Toll.
Da gibt es gespaltene Meinungen, aber ich liebe die Doors und ich finde, das ist ein tolles Stück.
Wir sollten einen Podcast zusammen machen.
Ja, vielleicht versuchen wir mal den nächsten. der nächste Instrument, über den ich gerne reden möchte, ist...
Darf ich noch einen kurzen Einschub? Aber also, der Fender Rhodes ist doch, glaube ich, in der sich Ende 60er, Anfang 70er abzeichnen, modernen Jazzrock.
Ja, Chick Corea, Herbie Hancock. Ja. Also das sind die großen Fender Rhodes. Stevie Wonder, das sind die großen Fender Rhodes, nutzt auch aus der Zeit. Hat sich aber später auch, ist heute ein Instrument, was man auf fast jedem Konzert sieht, nicht nur Rock, aber auch progressiv Rock. Also allgemein sieht man Fender Rhodes, sind sehr begehrt. Ich habe das Glück, einen zu besitzen. Oh. Und ein tolles Instrument einfach. Ja. Das nächste Instrument ist ein Synthesizer. Wenn man, das spreche natürlich über analogen Synthesizer, also die Synthesizers dann zu entwickelt wurden, lange Geschichte. Die ersten Synthesizer waren ein riesiges Gerät, ja.
So komplette wie die ersten Band. Computer, ja.
Ja, ja, genau. Mhm. Komplett, ne, analog und modular. Das heißt, man hat mit Kabel dann die ganze eigene Sachen zusammen verbunden und eine Welt für sich. Mhm. Und eine besondere berühmte Firma in Amerika, in Asheville, ist die Firma Moog. Das ist M-O-O-G. Die Briten sagen Moog dazu, aber die Amerikaner nennen das Moog. Bob Moog hat in den 70er Jahren den Mini-Moog gebracht. Ein sehr schönes Instrument aus Holz, aber auch wiederum eine mobile Version von dem Synthesizer. Nicht viel mit Modular, mit Kabel, sondern alles fest verdrahtet. Auch wiederum großen Einfluss für Jazz, Chick Corea, Herbie Hancock. Haben wirklich traumhaft mit diesem Synthesizer gearbeitet. Aber auch der Rock hat es auch nutzen können. Und ich möchte in diesem Zusammenhang...
Darf ich raten? Genesis?
Nein.
Ah, okay.
Sogar, ich komme jetzt auf Pink Floyd.
Ah, natürlich.
Klar.
Wish You Were Here.
Ja.
Und wir hören gleich in dem Titel Shine On You Crazy Diamonds,
ja,
wo diese Synthesizer-Lauf in der Tat mit dem Mini-Moog gemacht worden sind. Mm. Andere Synthesizer sind auch zum Einsatz gekommen, denn der ARP 2600, für die große Synthesizer-Fan, auch ein legendärer Synthesizer, aber der Mini-Moog durch seinen sehr warmen Oszillator, sehr warme Filter, bringt die Farbe von dem ganzen Album übrigens. Fantastisches Album von Pink Floyd. Der ist damals gar nicht so gut angekommen. Sehr experimentell, ist nachträglich als an der besten Album von Pink Floyd überhaupt anerkannt worden. Dann hört man diese Wärme von dem Synthesizer und toll eingesetzt, finde ich. Mhm. Sehr überzeugend.
Ja, ja, ja.
Raoul, möchtest du, ich sehe, du bist nervös, du bewegst dich auf einmal, möchtest du was mitteilen?
Wir befinden uns ja gerade in einem Podcast-Marathon, wenn ich das so sagen, da dürfen wir das sagen, dass wir einen Podcast nach dem anderen, wir machen das für die nächsten 10 Jahre jetzt schon.
Genau.
Und das ist super spannend, aber auch anstrengend und aufregend. Insofern, ich habe Hunger eigentlich.
Okay.
Aber ich habe noch was anderes. Ich habe nämlich die Auffälligkeit der Woche.
Oh.
Ja,
bin ich gespannt.
Was ist das? Auffälligkeit der Woche, wer unseren Podcast zum ersten Mal hört. In der Auffälligkeit der Woche reden wir über Auffälligkeiten der Woche.
Also wir reden über Sachen,
die nicht unbedingt mit unserem Grundthema was zu tun haben. Hör auf zu lachen bitte. Sondern die tatsächlich kreuz und quer über Konzertbesuche, Theaterbesuche, Kinobesuche, irgendeine tolle Blu-ray oder irgendwas
gestreamt
oder was, oder Dokumentation. Auf Arte gibt es übrigens im Moment eine ganz tolle Dokumentation über Charlie Parker.
Okay.
Nur mal so nebenbei. Das könnte auch eine Auffälligkeit der Woche sein.
Ja.
Ist sie auch, oder?
Ist sie auf jeden Fall.
Aber ich habe diesmal was ganz anderes, was ganz Feines, was man nicht zwingend mit Rockmusik verbindet. Ich halte es gerade in der Hand.
Was ist das? Da sieht nach einem Comic aus.
Das ist ein Comicbuch. Und zwar ist das, heißt das Buch Starman. Es ist von einem deutschen Comiczeichner namens Reinhard Kleist. Und Untertitel von Starman ist David Bowies Ziggy Stardust Years. Und erzählt die Geschichte von David Bowie in Comic-Version. Ist ganz toll gemacht und ist insofern auch angebracht, darüber zu sprechen, weil David Bowie wäre jetzt Anfang des Jahres 75 Jahre alt geworden. Und wir wissen alle, er ist leider Gottes viel zu früh von uns gegangen. Und das ist meine Auffälligkeit der Woche. Also für alle David Bowie-Fans, die auch gerne diesen Zeit von ihm mögen, Ziggy Stardust ist, glaube ich, bestimmt auch eins der besten Alben von ihm überhaupt. Den kann ich das Buch nur sehr empfehlen. Oder eben auch alle Comic-Fans, die David Bowie noch nicht kennen. Also das Album, das Comic, der Comic. Starman, David Bowies, Ziggy Stardust Years von Reinhard Kleist als Comic. Preislich ist das ungefähr so wie bei einer guten Platte zu veranschlagen. Okay.
Sehr gut. Ja, danke. Das ist auch nicht nur eine Auffälligkeit, eine schöne Empfehlung. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. You're welcome.
Danke, Raoul. Jetzt kommen wir zurück zum heutigen Thema, die Instrumente, Rockmusik
Was letztendlich... Was hast du denn noch in petto?
Verändert haben. Ja, ich komme zurück zu der Gitarre, die für Fender in den 60ern ein richtiger Flop war, nämlich die Jazzmaster und die Jaguar. Diese Gitarre, die sehr teuer waren in der Zeit, sind letztendlich waren an Anfang der 80er Jahren unglaublich günstig auf dem Gebrauchtmarkt und junge Musiker, die nicht so viel Geld hatten, die sich keine Telecaster oder Stratocaster gönnen konnten, haben dann Jazzmaster und Jaguar gekauft. Kurt Cobain, großer Jaguar-Spieler und vor allem die Sonic Youth überwiegend Jazzmaster gespielt haben.
Darf ich kurz erwähnen, du bist absoluter Sonic Youth-Fan.
Ich bin der größte Fan, den es von denen gibt.
Ja, genau.
Und die haben, also die Besonderheit ist, Jazzmaster kann elektronisch sehr gut modifiziert werden und ist ein tolles Instrument, eröffnet sehr viele Möglichkeiten und es hat Bands wie Sonic Youth, Nirvana, aber auch Dinosaur Jr. die Möglichkeit gegeben, auf einmal in den 80er Jahren doch ein neues Sound zu bringen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann von den Dinosaur Junior ein Stück spielen, wo diese Gitarre zum Einsatz kommt.
Wo der berühmte Jaguar-Sound deutlich zu hören ist.
Jazzmaster in dem Fall. Aber natürlich nicht, das ist ja kein cleanes Sound, das ist gemischt mit sehr vielen Effekten, verzerrt, wow. Wir hören gleich ein Stück, das ist das Stück Little Fury Things von dem Album You're Living All Over Me. Von Dinosaur Jr. mit Maskis, der große, ich denke, der hat auch eine eigene Fender Jazz Master Signature und ich denke, ein der
Mastermind des Noise Rock,
ja, kann man ein, das sagen? Mit Thurston Moore, Lee Ranaldo, auf jeden Fall, bin auch ein großer Fan von ihm und ich finde Dieses kurze Stück, was wir gleich hören, gibt eine Idee, wie der Sound des Rock doch sich verändert hat.
Kannst du mir noch sagen, in welches Jahr wir zurückgehen?
Wir gehen, ich würde sagen, 80er Jahren, in der Tat, 1987, also das passt. Okay,
Let's go. The Noise Rock at its best. Du bist ja großer Noise Rock Fan und auf unserem YouTube-Kanal haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir einen YouTube-Kanal hatten oder haben.
Ja, mit demselben Namen.
Was mit Rock und Vinyl. Da gibt es auch mindestens eine Folge, mindestens zwei oder drei Folgen sogar
zum Thema
Noise Rock. Ne?
Auch über das Leben von den Leuten nach Noise Rock, was die heute machen. Mhm. Und dann hört man, ne? Noise Rock ist, wie immer auch, wir werden vielleicht nochmal dazu kommen, zu sprechen. Es ist ein oft großer Moment in der Rockgeschichte, haben mit politischen oder gesellschaftlichen Ereignissen zu tun. Die Bedürfnis, was Neues zu machen, bestimmte Grenzen zu brechen oder einen Übergang zu schaffen. Dieses Instrument wurde damals genutzt, um diesen neuen Sound zu bringen, diese neue Art, Musik zu machen. Sehr das finde ich faszinierend.
You put noise and you put rock together and you get noise rock.
Zum Beispiel, genau. Ist ein bisschen, so kann man das zusammenbringen, aber auch, wir reden vielleicht mal.
Genau, Noise Rock, wie gesagt, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ich bin nicht der größte Noise Rock Fan, aber du hast mich angesteckt. Es gibt im Moment, das könnten wir hier schon erwähnen, im Moment zwei riesengroße Bands, die den Noise Rock wieder richtig pflegen und groß machen, die du sehr liebst und du hast mich angesteckt mit dieser Liebe für die beiden Bands. Die wollen wir kurz erwähnen. Die werden bestimmt öfter vorkommen.
Black, also zwei Londoner Bands, englische Bands. Einmal Black Midi, was ein unglaubliches erstes Album Schlagenheim rausgebracht hat. Das zweite Album, der Gitarrist ist nicht mehr dabei. Es gibt jetzt eine andere, die haben die Zusammensetzung ein bisschen reduziert. Sehr interessante Entwicklung. Die andere Band ist meiner Meinung nach die große Platte von dem Jahr 2021 ist Black Country New Road. Super Album mit dem Titel Black Country New Road, Debütalbum. Die haben jetzt ein zweites auch schon rausgebracht. Große Band, sieben Leute und tolle Musik. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
Ich glaube, ich habe dreimal nachgefragt, wie heißt die Band?
Die letzte?
Country New
Black
Road.
Country
New Road. Weil der Name ist ja nun schon sehr ungewöhnlich. Und wenn man Black Midi, die nennen ihr Album wirklich Schlagenheim.
Das erste ist,
Schlagenheim,
es ist nicht klar, warum die das so genannt haben. Aber das erste Album heißt in der Tat Schlagenheim.
Also ich hoffe, das macht neugierig auf eine der zwei interessantesten Rockbands.
Ja.
Wo
ich das Gefühl habe, da passiert auch rocktechnisch wirklich was Neues.
Also besser als Greta Van Fleet.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ein Running Gag übrigens bei uns.
Okay. Ja.
Wunderbar, schön.
Und liebe Zuhörer, auch viel Spaß noch. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis bald.
Bis bald. Mach mal Pausenmusik. Break on through to the other side.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.